Herzlich willkommen, liebe Law-Lovers, liebe Law-Busters, lieber Drachentöter und zur ersten Staffel der vierten Folge. Wer gut aufpasst hat, hat jetzt schon den ersten Fehler gefunden. Zur ersten Folge der vierten Staffel von Lawbusters Spoiler Alert, unseren Ehrengast, auf den wir uns ohne schon sehr gefreut haben und der uns Gott sei Dank wieder zugesagt hat. Er hat selbst einen Podcast. Er ist ein erfolgreicher junger Mann, der unser aller Vorbild ist. Es ist Dr. Horror. Schön, dass du heute bei uns bist.
Hallo, grüß euch. Ich freue mich total, da zu sein.
Also gleich vorweg die Werbung. Wer ihn noch nicht kennt, hört's rein in den Dr. Horror Podcast. Er ist nicht nur spannend, sondern auch wissenschaftlich fundiert und man kann einiges lernen. Deswegen unbedingt Dr. Horror hören. Zum anderen möchte ich wieder begrüßen unseren altgedienten und noch immer aktiven Drachentöter Michael. Schön, dass du uns wieder technisch betreust in dieser vierten Staffel. Es ist wunderbar.
Freut mich auch riesig. Danke.
Und heute mit dabei ist natürlich der geistige Vater. Die Kopfgeburt sind, die Lawbusters sind seine Kopfgeburt. Schön, dass du da bist, Michael, Rechtsanwalt der Herzen Lanzinger.
Dankeschön.
Und wir sind in der Vorbereitung auf diese Staffel und auch auf diese Folge in Kreativität quasi versunken und durch sie dann wieder Phönix aus der Asche aufgestiegen, haben uns einige Fragen vorbereitet und außerdem auch an einem neuen Format gearbeitet, so ein bisschen. Nämlich bis jetzt haben wir immer Serien, Filme, Disney und so weiter besprochen. Wir möchten jetzt weggehen davon und mehr hin zu Rechtskommunikation. Man hat es ja schon bei der Einleitungsfolge 0 gehört. Nur mal ganz kurz zur Erinnerung. Das ist jetzt die Rechtskommunikation und das allgemein die Kommunikation zwischen Menschen, die sich mit Recht oder mit Podcasts oder mit Filmen etc. beschäftigen und wie die das überhaupt dann unter die Leute bringen, wie man so schön sagt. Heute dürfen wir das mit dem Dr. Horror besprechen. Das ist natürlich voll super, Stefan. Danke nochmal, dass du da bist. Vielleicht kannst du uns du gleich mal bei der ersten Frage unter die Arme greifen, nämlich die irgendwie kurz vorstellen, was dir besonders wichtig ist über dich, dass Leute das über dich wissen und so ein bisschen was über deinen beruflichen, podcastlichen Werdegang erzählen.
Ja, sehr gern. Hast du mit Kommunikation hast du schon mal ein super Stichwort geliefert. Also bei mir dreht sich tatsächlich alles um Kommunikation. Ich bin zurzeit sehr viel Wissenschaftler. Also ich mache ja nicht nur den Podcast Dr. Horror, sondern mache tatsächlich eine Doktorarbeit zum Thema Horror. Ja, an der Universität Wien auf der Germanistik, wobei die Arbeit selber sehr interdisziplinär ausgerichtet ist. Ich mache sehr viel Marketing auch, zum Beispiel für in Josef Brod. Kennt ihr den? Josef Brod?
Ach so, sind, ja, den
ja, Bäcker. Die Wiener, bitte, genau. Ja.
Die sind bei mir da gegenüber.
Ja.
Josef Brod. Na schau. Alle haben 1000 E-Nummern und der hat keine einzige.
Genau. Ja. Und der kriegt jetzt neue Sackeln. Die sind zum Beispiel, also das, was da oben steht, das habe auch ich geschrieben, da mache ich auch viel in die Richtung. Also Markenkommunikation ist auch so ein Steckenpferd von mir. Und dann mache ich tatsächlich noch, da kommt für mich so beides auch, also ein bisschen zusammen, ich mache Coachings für Menschen, die ihre, das ist natürlich ein bisschen ironisch, weil ich jetzt auch schon 3,5 Jahre meine eigenen Diss dranhänge, für Menschen, die ihre eigenen Abschlussarbeiten nicht fertig bringen. Also Masterarbeit 5 Tage, Bachelorarbeit 3 Tage, Vorsicht für alle, die sich jetzt denken, das klingt gut, es ist kein Ghostwriting, sondern es ist ein sehr intensiver Prozess, der zu sehr guten Ergebnissen führt dann aber. Ja, also das sind so meine 3 Steckenpferde. Liegen. Ja, das war super. Also ich nosche mich ja da immer weiter aus der Komfortzone und ich habe letztens gehabt Logistik. Also bis zur Logistik bin ich jetzt schon gekommen. Das ist sich gut ausgegangen, aber Use war tatsächlich eine Premiere. Also ich bin heiß. Let's do it.
Das ja, ich bin auch
2 Wochen.
Super. Ja, ja. Das passt gut, weil in Mitte September fange ich dann einen Kurs mit meinem Hund an. Wenn ich bis dahin Doktor war natürlich super.
Ja. Hast du schon ein Fach überlegt für die oder?
Ja.
Ja, oder einfach Zivilrecht. Dazu Doktor.
Einfach Doktor.
Ja. Fach ist mir wurscht, Hauptsache Doktor.
Ja. Hauptsache Doktor.
Das muss pragmatisch, sein. Ja.
In der Adelstitelhierarchie aufsteigen in Österreich. So.
Ja. Genau, das ist das.
Ich habe tatsächlich zweimal dies angefangen. Oder dreimal, glaube ich. Dreimal. Oder was? Viermal. Ich habe vier Dis-Themen gehabt. Ja. Versicherungsrecht. Versicherungsrecht, dann Sittenwidrigkeit, dann Strafrecht und dann wieder Strafrecht.
Nicht schlecht. Ja, okay. Aber du bist zumindest also fokussierter worden in dem Prozess, weil du hast zumindest am Ende nicht mehr dann diese fachliche Ausrichtung gewechselt, gell? Also man kann eigentlich sagen, du wirst immer besser. Du findest immer mehr deinen Fokus, finde ich großartig.
Das ist halt ein Motivationscoach.
ein kleiner Reframe jetzt am Rande, ja. Aber wir haben das so, also das ist sowas, was ich ganz oft kenne, auch von mir selber. Das Spannende ist nämlich, das kennt ihr sicher auch, weil weil man was andere gut erklären und helfen kann, macht man selber trotzdem falsch die ganze Zeit. Also bei mir zumindest ist das sehr oft so. Und das ist so ganz ein häufiger Diss-Fehler, dass man dann so auf die Seiten basteln. Also du bist in der Planung und dann gangert's los. Aber das checkt man natürlich nicht. Aber ein Teil von dir will nicht loslegen, weil wenn du loslegst, kommst du unweigerlich drauf, dass dein Konzept nicht perfekt ist und dass es wahrscheinlich, sogar wenn alles perfekt läuft, zumindest ein gescheiter Arsch voll hocken wird. Ja? Und das will man natürlich vermeiden. Also macht man sich gleich noch ein Konzept, wechselt vielleicht so ein bisschen den Fachbereich und dann 3 Jahre später hat man dann 5 bis 6 Diskonzepte, geniale, in der Lodling. Machen ganz viel so, habe ich auch eine Zeitl so verfolgt. Ist, glaube ich, wirklich, also was ich so merke bei meinen Leuten, die zu mir kommen, ist einer der häufigsten, wie sagt man, Verhinderer von fertig werden mit der Dis, auf die Seiten basteln.
Quasi dann eine Dystopie.
Ja, genau.
Ja. Okay. Ich bin kein Foto, aber ich darf diese Dead-Joke schon reißen. Wir sind jetzt wunderbar schon bei der ersten Frage abgewichen.
Ja.
Bei beruflicher Werdegang.
Ich finde das sehr großartig.
Also, beruflicher Werdegang ist bei mir, ja, ich überlege gerade, da muss ich überlegen, was pick ich mir da aus? Also ich habe sehr viele Stationen eigentlich schon durchgemacht, auch sehr viele Bereiche schon gewechselt. Bei mir war es eigentlich immer so, dass ich bin eher jetzt der Typ, der sich für sehr viele Sachen interessiert und ich muss eigentlich immer schauen, dass ich irgendwie mit dem, was ich mache, beruflich, dass ich nachkomme mit dem, was mich interessiert, dass die da irgendwie ein Match finde. Also ich war jetzt lang Musiker, bevor ich da so in die Wissenschaft reingegangen bin, ich bei der Band Grauschädel gespielt, das kennen zumindest diverse unter uns. Das war so, in meinen 20er war Musik wirklich irgendwie so Fokuspunkt. Dann bin ich so wirklich eine Zeitl ganz in die Wissenschaft rein, habe mich da ganz reingehauen. Das war langsam mein Goal, einmal Professor werden. Und dann war es für mich aber schnell, dass ich gemerkt habe, boah, irgendwie bei der Wissenschaft, gerade wenn du Germanist bist natürlich, das ist vielleicht in andere Fächer wieder was anderes, da hat mir ein bisschen so dieser Menschenkontakt gefällt. Auch dieses Kommunizieren, um zu überzeugen, das ist, glaube ich, für Jusle so ein Riesenthema, das hat mir da fast ein bisschen gefällt. Und dadurch bin ich dann wieder jetzt zum Mehrwegen auch im Marketing und eben da auch im Coaching einfach gelandet. Und ich würde sagen, was für mich so das Entscheidende ist, das hat mir so gefallen, dass du Kommunikation reingehauen hast. Das Wort ist tatsächlich für mich so ein Wort, das gleich so was ausgelöst hast. Also Kommunikation, die gelingt. Bei der Musik gehört, dass du sagst, dass Menschen glücklich sind, tanzen, durchtragen. Dass ich als Wissenschaftler schaffe, dass Menschen ihre Perspektive auf Dinge ändern. Dass sie sagen, ah, das habe ich vielleicht so noch nicht gesehen. Und wenn ich das so sehe, kann ich vielleicht da wirklich für mein Leben was ändern. Das ist eigentlich so das, was sich bei mir durchzieht. Also ich bin immer auf der Suche nach gelungenen oder Wegen, um Kommunikationsakte gelingen zu lassen. Das ist vielleicht so ein schönes Dach für meinen beruflichen Werdegang.
Das finde ich sehr heilsam und schön. So, weil es Als Schauspieler und als Autor kenne ich zum Beispiel das, was du jetzt gesagt hast über die Dissertation, ist ja auch so, wenn man jetzt ein Theaterstück schreibt oder ein Drehbuch, da hast du dann auch das, sehr oft habe ich das, dass ich was anfange und dann denke ich mir, na, das wird nie fertig. Und so. Und dann habe ich, und das finde ich sehr befreiend, den Vomit-Draft kennengelernt. Das ist quasi einmal alles außer Speim. Und es ist wirklich so, wenn man mal was hat, egal wie schlecht es ist, lasst es sich viel leichter dran arbeiten, umarbeiten, was dazu schreiben, was wegschreiben, also streichen und so weiter. Und das ist dann was, aber es ist auch wieder das, was ich sagen will, das ist die Kommunikation, ist die Klarheit in der Kommunikation. Ich habe halt selber auch schon ein Interview, also als Interviewpartner machen dürfen und da ist das auch ganz klar rausgekommen. Auch im Schauspiel und in jedem Lebensbereich. Je klarer man kommuniziert, desto leichter funktioniert irgendwie alles. So. Super.
Finde ich super. Ich liebe den Begriff Vomit Draft.
Ja, ja, total. Nein, es ist großartig. Vomit Draft. Einfach, ja, passt. Schreib's aus.
Schreib's halt einmal hin. Schreib's es halt einmal hin.
Und da passt.
Finde ich super. Und es macht's auch so schön niederschwellig.
Ja.
Anspeimen kann sich wirklich jeder.
Speimen kann jeder.
Ja. Also ich empfinde das ein bisschen so als Mischung zwischen Brainstorming und erster Draft.
Ja, genau, so ist es eh. So erster schöner Draft, ein Vomit-Draft wird man zum Beispiel auch nie jemanden lesen lassen. Das ist echt für einen selber einmal einfach nur, dass halt irgendwas dasteht. Und das fällt mir dann auch viel leichter, wenn ich irgendeinen Blödsinn immer aufgeschrieben habe. Ich schreibe auch Gedichte, wenn einmal ein Gedicht da ist, ist viel leichter, dass ich es so hinarbeite und meißle dran, bis das mir wirklich gefällt. Ist schöner als, wenn ich da jetzt ewig jede Zeile überlege und einfach dann steht am Schluss nach einer Stunde denken, nichts da und es ist so frustrierend. Ist besser, man schreibt einmal.
Bei Gedichten geht es vielleicht noch, aber wenn du dann jede Zeile perfekt überlegst, bist du, also meine Merkfähigkeit reicht da lange nicht aus, bis du zum Beispiel ein Diss fertig geschrieben hast. Also,
stell dir vor,
da habe ich halt dann 99% der Zeilen schon wieder vergessen, wenn ich am Schluss bin.
Aber was war Fußnote 523? Nein, das weiß ich jetzt nicht mehr. Muss ich wieder von vorne anfangen.
Aber wie bist du dann aufs Podcasten gekommen, wenn ich fragen darf?
Für mich war es so, dass ich bei mir mit meiner mein Dissertationsthema heißt Horror als Erzählform und ich gehe da wirklich sehr viel ein in die Populärkultur, mache sehr viel Psychologie, also greife auch sehr viele Themen auf, die mich berühren, die aber auch uns einfach als Gesellschaft gerade alle betreffen, also die sehr viele Menschen in meinem Umfeld berühren und habe dann eigentlich relativ schnell gemerkt, also auf der Germanistik habe ich eher so ein bisschen eine problematische Resonanz oft. Die reden halt über einen Peter Handke vielleicht oder was, oder über einen Goethe, was der halt so zusammengeschrieben hat. Aber das ist sehr nischig oft, was dort diskutiert wird. Und gerade so Populärkultur ist dort immer noch in manchen Kreisen oft so ein bisschen so ein problematisches Ding. Also das ist, ich glaube, die neue Generation ist da schon ein bisschen offener, hat da schon ein bisschen einen cooleren Zugang. Der Zizek hat da auch viel, glaube ich, einfach ausgelöst. Aber da ist oft nur das, dass man sagt, ja, Stephen King und dann geht in die Köpfe schon auf, ah, das ist sicher deppert, sozusagen.
Mhm.
Ja, also so, ja, dass man sagt, so diese Idee, dass es überhaupt sowas wie dumme Kunst gibt, ist ja schon, finde ich ja Blödsinn, aber da stecken noch sehr viele Vorurteile einfach drin und da habe ich mir gemerkt, auch wenn ich dann so präsentiert habe und so, das schmeckt denen eigentlich meistens nicht. Und gleichzeitig gemerkt, wenn ich mit Freunden auf ein Bier bin und erzähle, was ich in einer Diss mache, und das ist ein großer Segen als Germanist, also traue ich mir jetzt einmal sagen, bin ich da einer der wenigen, der das hat, habe ich gemerkt, auf einmal steckst du schon drin in irgendeiner Diskussion und dann fangen die Leute an, das erzählen über ihre Lieblingshorrorfilme und du kommst in ein Gespräch, wo du Menschen kennenlernst, wo du wirklich in die Tiefe kommst und mit dem du auch wirklich Spaß irgendwie haben kannst. Und irgendwie, wenn du gedacht, hey, eigentlich würde ich gern mit dem was machen. Also ich merke, die Forschung, die ich mache, berührt Menschen. Und außerhalb der Forschung, geht das viel besser, funktioniert das viel besser, kriege ich da viel geilere Resonanz. Und das wollte ich dann einfach ausweiten. Da habe ich mir gedacht, da muss ich irgendwas machen. Und Podcast ist natürlich ein geiles Format einfach für das. Für mich, muss ich da sagen, war es natürlich am Anfang auch so, dass ich sage, ich habe sogar mal ein Vlog probiert. Mhm. Und da ist aber dann losgegangen mit, was die Eilüchteln. Und das hätte dann die Carina, meine Frau, hätte dann schneiden sollen. das weiß ich noch genau, da haben wir schon zwei Folgen aufgenommen und da ist sie im Büro gesessen und da habe ich schon gehört so, und das hat aber schon zwei Wochen gedauert und dann bin ich so hingegangen und so, Carina, du, weißt du, ich wollte ja eigentlich, dass das im März fertig und wie schaut man denn aus? Und dann die Carina noch einmal so, und das hat dann also auf kurz oder lang dazu geführt, wir haben dann einmal ein Gespräch geführt und haben dann gesagt, naja, entweder Vlog oder Beziehung.
Ja.
eins von beiden wird wahrscheinlich kaputt irgendwie dann. Und die Carina vor allem, weil wir haben uns dann für die Liebe entschieden, der Vlog, ich weiß gar nicht, ob es den irgendwo gibt. Und das war dann für mich ganz klar, ich brauche was, wo ich selber einfach spontan selbst produzieren kann, ohne dass ich Unterstützung brauche, ohne dass es irgendwie lang dauert, ohne dass es irgendwie langwierig ist, einfach damit ich meine Ideen gleich rauskriege. Und da ist natürlich Podcast, finde ich, einfach mit Abstand das Allergeilste.
Aber du verwandelst ja deine Podcast-Episoden ja eher so wie Dissertationen auf der Uni in riesengroße Doktorarbeiten. Das heißt, die Energie, die vorher in den Vlog reingekommen ist, oder in, also theoretisch reingekommen sind, steckst du jetzt im Prinzip in die Vorarbeit rein und weniger dann in die Umsetzung, also sprich im Sinne von Schneiden und der Endbearbeitung und so weiter. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, du hast es richtig verstanden und du hast nur was ganz Schönes dazu da, nämlich diesen Aspekt der Wissenschaftlichkeit. Das ist, glaube ich, bei mir, beim Podcast, mir fällt ja das gar nicht auf, weil ich bin ja wirklich gerade in der Dissertation drinnen, also ich forsche gerade wirklich sehr intensiv. Für mich ist das ja normal, dass man sich was gescheit anschaut oder dass man wirklich in die Tiefe geht. Das ist das, was ich gerade mache, jeden Tag. Ja? Aber das ist, glaube ich, wirklich so ein Spezifikum, also das habe ich jetzt da im Austausch gerade mit anderen Podcastern aufgehört, bei mir ist schon so, ich gehe jetzt nicht ein und quatsch schon mal drauf los, sondern das stimmt, es ist wirklich so, Dissertation, da tust du mir ein wenig schmeicheln, es ist vielleicht jede Podcast-Folge so eine bessere Bachelorarbeit, würde ich mal sagen, aber da steckt schon, oder so ein Fachartikel, ein kleiner Fachartikel, also es steckt schon immer sehr viel, ja, sehr viel Liebe und natürlich auch sehr viel Recherche und sehr viel einfach mit dem Ding dann in die Tiefe gehen drin. Das ist auch mein Anspruch bei dem Podcast. Ich wollte da jetzt nicht so einige gern sagen, du musst jetzt einmal in der Woche was auszuschießen, damit, weil das macht man halt so, kennt sie ja sicher auch, wenn du einen Podcast-Blog liest, sagt jeder, du musst, Hauptsache du schießt viel aus. Das ist einmal die Basis vor allem. Und für mich war es von Anfang an klar, ich will da eigentlich so ein Werk schaffen, das dann wirklich auch da steht. Also ich werde jetzt bald einmal mit der zweiten Staffel so losstarten und mein Anspruch ist wirklich, dass ich sage, da gibt's dann zu jedem Klassiker, zu jedem Horrorwerk, das wirklich für mich Relevanz hat, gibt's eine Folge und die soll aber so sein, dass du das auch in 10 Jahren noch anhören kannst. Und das soll ja Qualität haben, dass in 10 Jahren die Leute noch sagen, hey, wenn's du was wissen willst, dann hörst du die alten Dr. Horror-Folgen an. Egal, wo ich dann bin, was ich dann mache, aber das soll wirklich was sein, was auch, das ist jetzt, das nehme ich jetzt einfach im Mund, das soll ja wirklich was sein, was die Zeit überdauert.
Das ist ein schöner Anspruch.
Die klassischen Vinyl-Folgen dann austauscht quasi.
Also der erste Podcast, der auf Schallplatten rauskommen wird. Das stellt sich das einmal vor, ja. Schallplatten.
Vielleicht merkt man da einfach, dass wir schon so alt sind und einfach diese neuen, schnellen Medien nicht verstehen kann. Das stimmt, das ist nur so ein Vinyl, finde ich großartig, ja.
Also ich darf da gerne einhaken und die eine Verbindung zu unseren anderen drei Staffeln herstellen. Dr. Horror, Horrorfilme, der Horror schlechthin sozusagen. Wenn du sagst, es gibt für die einige Standardwerke sozusagen im Horror-Genre, was ist eigentlich dein Lieblingshorrorfilm? Oder was ist der, vielleicht nicht Lieblingshorrorfilm, das ist so eine Standardfrage. Ich will eher sagen, welcher ist so hängen geblieben? Ich kenne das zum Beispiel, ich habe wenige Filme sind in mir, die wohnen mietfrei in mir im Köller. In einem feuchten Schirchenköller, zum Beispiel Irreversibel vom Gaspar Noé wohnt da, hat einen ganzen Schirchenplatz. Oder The Requiem for a Dream zum Beispiel auch. Und aus irgendeinem merkwürdigen Grund Silent Hill mit Sean Bean. Keine Ahnung wieso. Aber
der ist auch furchtbar. Aber
ja, aber eine ganz andere Art und Weise, ja. Deswegen, ja. Man kennt es ja, dass ein Film so bei einem bleibt. Was ist da, gibt es da für dich auch?
Also ich finde das schön, dass du die Frage gerade umformuliert hast. Und ich antworte jetzt nicht mit dem, was ich mir vorher überlegt habe, sondern mit dem Film, der bei mir jetzt wirklich eingeschossen ist, wie du gesagt hast, was hängen geblieben ist, und das war bei mir jetzt gerade Battle Royale, der Originalfilm aus Japan.
Okay.
Kennt ihr den? Es geht darum, dass, also wir sind immer in Japan einer möglichen Zukunft oder einer alternativen Gegenwart, das nehmen sie nicht so genau, das ist ja wurscht. Und es gibt, und das ist alleine schon mal so witzig, weil das wird man bei uns jetzt in Europa oder auch in Amerika nie so erzählen, es gibt so einen Generationenkonflikt. Also da kommen so Sätze, die ganz merkwürdig sind für uns in unserer Kultur, wie die Jungen schätzen die Alten nimmer und so weiter. Also aber in, was war das, um kurz vor 2000 oder was? Und deswegen muss die Regierung was machen. Und die lassen sich dann so eine ganz spezielle Aktion einfallen. Die böseste Schulklasse Japans, des ganzen Landes, wird jedes Jahr auf eine einsame Insel gehauen und die müssen sich dann dort gegenseitig umbringen, bis nur mehr einer über ist. Also es war auch der Anfang dieser, das ist ja heute ein ganz beliebter Plot, dass man sagt, so eigentlich ein Monster in the House-Plot, nur halt mit dieser Logik geben, dass man sagt, da wird die Gruppen ist das Monster sozusagen und es kommt nur einer lebend raus. Wie beim ersten Alien eigentlich. So ähnlich ist es von der Plotstruktur, aber diese besondere Ausformung dieses Plots, dass man sagt, da haust zwei Gruppen zusammen, die müssen sich gegenseitig umbringen, das ist nur auch mit Battle Royale so berühmt worden. Und das war für mich irgendwie einerseits so faszinierend, dass dieser Film eben dieses Problem so anders framed. Also bei uns würde man das vielleicht eher so dystopisch schauen. Michi, was du vorher gesagt hast, dass man sagt, so da gibt's vielleicht so ein autoritäres Regime, aber da hast du wirklich dann so Szenen drin, wo du als, also für mich als Österreicher, als Europäer oder was auch immer, der mit hauptsächlich amerikanischen Filmen schaut, wo mir gedacht habe, das gibt's jetzt nicht. Du hast dann zum Beispiel so einen Lehrer, der die Schüler auf die Insel geschickt hat. Also das war ja bei uns der böseste Mensch der Welt quasi. Also den würde man bei uns einfach als Arsch darstellen und der kriegt dann immer wieder so menschliche Momente und du merkst, wie einsam er ist und wie sehr denn das anfällt mit den Schülern. Und das hat mich irgendwie damals so eingezogen, weil du einfach so einerseits dieses Action-Element hast, also da sind 20 Leute, die müssen sich gegenseitig umbringen, da könnt ihr euch vorstellen, da passiert einiges, da explodiert auch einiges und dann hast du aber, und das finde ich großartig, andererseits wirklich in diesem Plot, und ich habe eigentlich, glaube ich, bisher keinen anderen Film gesehen, der diesen Plot, der das bei so einer Plotstruktur schafft, hast du so ganz viele Momente mit Herz drin. Und das ist bei mir immer ganz wichtig für den Horror, finde ich, so ein gängiges Missverständnis, dass man sagt, Horror, da geht's um Gut gegen Böse. Aber das ist für mich ganz was Wunderbares dort, dass sie diese Gut-Böse-Ordnung immer mehr auflöst. Also, dass es dir am Ende gar nicht mehr möglich ist zu sagen, da haben wir, das ist der Böse, das ist der Trottel und das sind jetzt die Guten, sondern dass du wirklich merkst, so dieses gut-böse Denken wird immer mehr relativiert in diesem Plot und das hat mir da einfach so taugt und es explodiert aber trotzdem ständig was und das ist natürlich eine große Kunst. Zu sagen, also da auf dieser Gefühlsherz, vielleicht auf philosophischen Ebene was explodieren lassen, nämlich dieses Denken in Gut und Böse, aber dann auch gleichzeitig wirklich onscreen die ganze Zeit Dinge, Menschen, Schädel explodieren lassen, großartig. Also wenn das beides in einem Film passt, umso besser.
Was ja rechtlich sozusagen, wenn man das auch zu unseren vorigen Staffeln klar mal reintut. Ja, interessant ist, ich meine, wir haben uns da eine Frage vorbereitet, wie wir damals gemeinsam auftreten sind, glaube ich, haben wir uns auch mit der Purge beschäftigt. Also diese gesetzliche oder institutionalisierte Gewalt. Und das ist ja da in Wirklichkeit bei dem Film jetzt, was ich so Word-Rap-artig sagen kann, ja, sehr interessant, dass man sagt, also was passiert in einer Gesellschaft, wenn ein Recht auf einmal in eine Richtung geht, die jetzt mit unserer gängigen Moralvorstellung gerade nicht zusammenpasst, sozusagen. Also man sagt, ja, da gibt es ein Problem und wir lösen es auf einer gesetzlichen Ebene, weil sozusagen das, dass man sagt, wir schicken dort die Bösesten hin und das darf man machen, straffrei, ist ja eigentlich, würde ja ein Gesetz erfordern. Und das ist wieder spannend zu sagen, wie gehen Gesetze oder wenn man weitergeht. Ich meine, ich kenne den Film jetzt nicht, aber was für mich da sehr spannend ist, ist das, wie sie dann in einer Kleingesellschaft auf einmal, also irgendwelche Regeln und sei es nur irgendwelche Pakte von Personen auf einmal sozusagen auch herausbilden. Ja. Ich kann es nur mit einem vergleichen. Ich bin beim Computerspiel dabei, spiele total gern, jeden Tag im iPad. Und Da kannst du Allianzen bilden. Und bei den Allianzen, das Erste, was die da haben, ist, sie haben sie in Discord ausgemacht, wer redet mit wem von welcher Allianz, also wer ist der Botschafter, das ist im Spiel gar nicht vorgestellt. Und wir machen alle ROE, also Rules of Engagement. Und wenn du die brichst, dann wirst du außer, ja. Man sieht das jetzt im Podcast nicht, der Drachentöter zack, gerade das Live Long and Prosper Zeichen, es ist nämlich Star Trek Fleet Command, das ist da, mein Guilty Pleasure ist zur Zeit. Aber ich finde es total interessant, weil, also kannst du quasi, da ziehst du größeren Unmut auf dich, wenn du dich nicht gemäß der ausgedachten Regeln von ein paar anderen Leuten verhältst, die aber nichts mit dem Spiel zum Tor haben. Und das finde ich total spannend irgendwie. Und das gibt es ja, ich glaube, beim Herrn der Fliegen ist ja das doch auch so.
Oh ja, das wollte ich auch gerade sagen. Lord of the Flies.
Lord of the Flies, ja.
Das ist natürlich auch klassisch, gell? Lord of the Flies haben wir das auch. Das nennt er, das kann man wegen einem Philosophen auspacken, der Michel Foucault, kennt ihr den? Das war der Glotzerte. Also, wo man meistens eh nicht weiß, was er meint, aber da hat er ein super Ding gehabt. Heterotopos nennt er das. Das sind so Welten in der Welt, in denen andere Gesetze gelten. Und das ist natürlich, das sind natürlich super Orte für ganz bestimmte Plots, eben für so Plots, wo man zum Beispiel sagt, da setzt eben diese Normalität aus, die wir normal haben, da setzt auch das Recht aus, dem wir normal unterstehen, und dann schauen wir mal, wie sich Menschen dann verhalten. Da ist natürlich eine Insel immer super, oder zum Beispiel sperrst ein paar Leute auf ein Floß und das ist dann so ein Meer und die wissen, da kommt wahrscheinlich keiner mehr, oder landet ein Flugzeug im Dschungel, ja. Und dann Funkgerät kaputt, essen wir uns jetzt gegenseitig, essen wir uns nicht. Also sozusagen, das ist immer ein super Set und da ist die Insel natürlich der Oberklassiker, dass man auch so schaut, gell. Also wie funktionieren die Menschen, wenn sie nimmer einer Regulierung, einer rechtlichen und natürlich auch moralischen, weil das finde ich eh, was du gerade gesagt hast, Michi, es ist natürlich, dass man sagt, wir sind ja jetzt nicht nur, das ist ja nicht nur das Recht, das uns sagt, was man darf, was man nicht darf, was man soll, was man nicht soll, sondern da gibt es ja ganz viele Ebenen. Was passiert, wenn das auf einmal aussetzt?
Ja? Es gibt, weil du jetzt gesagt hast, Floß, also das gibt es ja wirklich, es ist wirklich ein juristischer Fall gewesen, wo vier oder fünf Schiffbrüchige dann auf einem Rettungsboot waren und dann tatsächlich beschlossen haben, sie haben dann lange überlegt, wen sie essen sollen und haben dann tatsächlich einen getötet und den aufgegessen. Sie haben den Schiffsjungen genommen, weil der hat keine Familie gehabt. Das war einer Gradmesser dann. Alle anderen waren irgendwie, haben Verbandlungen gehabt und Verwandtschaft und so und der halt nicht. Und dann haben sie den. Also es ist ein großer Fall, den man aber, weiß ich nicht genau, Michael, hast du den auch durchgemacht im Studium?
Ich glaube, das ist so ein Lehrbuchfall, der in der Praxis nicht so wirklich vorkommt, unter anderem, weil Österreich ein Binnenland ist.
Der Fall selber ist echt.
Es gibt da vergleichbare Fälle mit Flugzeugabsturz und irgendwo in die Berge oder sowas. Es geht in Richtung entschuldigender Notstand in Wirklichkeit. Ja.
Genau.
Also in diese Richtung. Wobei, was ich zuerst noch sagen wollte, was nämlich auch spannend ist, ist das, dass es auch diese Gesetz, also diese Norm gibt im Sinne von, also wenn wir eine Gruppe haben, also quasi eine österreichische Gruppe im Ausland, dann gelten quasi für die intern trotzdem die österreichischen Regeln. Also wenn da quasi was passiert, dann löst man das in Österreich nach dem österreichischen Recht. Also das ist zum Beispiel für Jugendgruppen, die irgendwo sind. Wenn es da irgendwas gibt, dann gibt es da das, dass man sagt, bevor man da das im Ausland beschäftigt, macht man das bei uns, ja. Also solange die quasi nicht gegen das ausländische Recht so im Kern verstoßen, ist das so ein österreichisches Problem, obwohl ich so im Ausland quasi. Und das finde ich eigentlich spannend. Aber es geht eben sehr stark darum, wie du gesagt hast, also was ist, wenn sie Parallelgesellschaften oder wenn sie Parallelrechtssysteme bilden? Und wir sehen das ja. Also wir sehen das auch im gesellschaftlichen Raum, dass es ja parallele Rechtssysteme gibt. Also allein die Art und Weise, wann geben zum Rechtsanwalt, was macht man sich unter Anführungszeichen selber aus. Und das heißt jetzt nicht, wir dreschen sie gegenseitig, sondern es kann auch sein, wir reden einmal miteinander. Auch das ist ja eine Möglichkeit, sozusagen.
Stimmt. Das ist mega spannend. Das ist mir auch gerade so aufgefallen, gell, in diese Filme, wenn du so Filme hast, ich habe letztens geschaut, Netflix Yellow Jackets, kennt ihr das? Super Serie, es geht um eine junge Frauen, Fußballmannschaft. Und die fahren, sind am Weg zu den Nationals. Nationals, das ist sowas wie Olympia, das ist sowas wie die Weltmeisterschaft quasi, das Geilste, was es gibt. Und dann stürzen die ab, landen irgendwo im Dschungel. Und dann setzen so zwei Zeitebenen ein, wo du siehst, ein paar von den Mädels haben überlebt und wie geht's denen nachher? Und dann die ganze, ich will es nicht zu viel spoilern, die ganze Serie geht dann darum, dass du merkst, was war da im Dschungel los. Und da sind natürlich, immer wenn ein Flugzeug im Dschungel ausstürzt in einem Film, wird natürlich einmal vergessen und so weiter. Da, also da passieren natürlich Sachen, die nicht rechtskonform sind, aber auch in dem Film Überleben und so weiter. Also alle Filme, die so auch wirklich dann so außerhalb der Kultur spielen, also Urwald, Berg und so, da wird halt nachher das Recht nie thematisiert sozusagen. Also da gibt's diese Rechtsübernahme, die ist da auch irgendwie dann gar nicht mehr interessant. Das ist wahrscheinlich auch geil, weil das darf mich jetzt rechtlich interessieren. Wenn du sagst, du bist in einer Extremsituation, in der es um Leben und Tod geht, gilt es dann überhaupt noch? Weil es gibt ja, also, oder ist dann, passt's dann eh? Darf ich dann in Schiffsjungen einmal, ja, ausnahmsweise einmal, der hat eh keine Eltern gehabt, na bitte. Wie ist das dann? Gilt das dann?
Ich antworte mit einem juristisch sicheren, es kommt drauf an.
Das kommt darauf an.
Nein, tatsächlich ist es so, es gibt, also wir haben, wenn wir es jetzt Recht im Sinne von Strafrecht hernehmen, haben wir eben den sogenannten rechtfertigenden und den entschuldigenden Notstand. Also wir haben Elemente, Module, die wirklich in Extremsituationen in diese Richtung gängen, wo man sich dann wirklich entscheiden muss. Da gibt es einen Fall, der einfach eine Berühmtheit erlangt hat in dieser Geschichte. Für mich eine Berühmtheit, weil der Max damals bei Theater at Work am Landesgericht Linz mitgespielt hat. Das war vom Ferdinand von Schirach, das Terror. Also wo es quasi darum geht, wenn der das Flugzeug nicht abschießt, wird das Flugzeug in einem Stadion mit lauter Menschen sein. Das ist dieses sogenannte Trolley-Problem. Also quasi, du hast da so und so viel Leute auf die Schienen und dort so und so viel Leute, wo längst den Trolley hin sozusagen. Also auch dieses klassische KI-Problem. Und das war sehr interessant, weil ich kann mich noch erinnern, ich habe dieses Jurist ganz anders gesehen, wie die Laienrichter. Also es ist dann beim Publikum abgestimmt worden, wer quasi dafür ist, dass der schuldig ist und wer sagt, er ist unschuldig. Also quasi, er ist entschuldigt. Und das hat damals, das war dann auch gleichzeitig im Fernsehen, also eine andere Version, nicht die gute mit Max. Und da muss man schon so sagen. Und das war sehr spannend, weil da eben auch sehr hart diskutiert worden ist. Und da haben sie nicht mal Jus-Professoren dazu entsprechend interviewt. Und die waren sich da aber auch nicht einig. Also das sind, wie du sagst, solche Extremsituationen. Ja. Es gibt zum Beispiel was anderes noch, das fällt mir jetzt gerade ein. Und damit greife ich sozusagen tief, glaube ich, in die zweite oder dritte Folge der ersten Staffel, wo wir uns unterhalten haben über, ich weiß jetzt nicht mehr genau, Max, du hast das damals beschrieben, ein Zombie-Film, wo es darum gegangen ist, dass die Zombies aber dann, also wieder normal geworden sind, sie aber an das erinnert haben, was sie gemacht haben. Aber ich weiß jetzt ja nicht mehr, wie der Film heißt. Und das ist sehr interessant, weil wenn man jetzt sagt, okay, also es gibt was, die machen was, wo es quasi außerhalb von sich selbst sind und dann aber sind sie wieder normal. Inwieweit können sie dann für andere Taten entsprechend auch in irgendeiner Art und Weise verantwortlich gemacht werden? Wir haben das beim Drachentöter, beim 2023 Pottwichteln, haben wir das diskutiert, wie das eigentlich ist mit einem Werwolf. Also quasi ein Werwolf wird vom Menschen zum Werwolf, trat dann und dann wieder Mensch und kann er dann quasi sozusagen bestrafen. Das ist zum Beispiel auch die Problematik, die du mal in einer deiner sehr guten Folgen, und ich meine, gut, mir haben alle Folgen gut gefallen, ja, darum habe ich ja so lange gesudert, bis du gefälligst bei unserem Podcast kommst, Dr. Horror. Bevor ich nämlich gecheckt habe, dass du erst Wales kommst und ich wahrscheinlich einfach bei dir halt vorbeifahren kann, weil, wie wir alle wissen, in Wales ist alles einfach 5 Minuten fußläufig. Wer es nicht kennt, das ist ja so. Und das war mit dem Dr. Jekyll und mit Mr. Hyde, wo es eben auch die Frage ist, ist der Dr. Jekyll für das, was der Mr. Hyde tut, verantwortlich? Oder sind das zwei separate Entitäten, die separat zu beobachten sind?
Finde ich mega spannend. Ich glaube, da gibt es 3 Ebenen. Und die eine hast du ja schon gut vorgestellt, die rechtliche, wo ich sage, also da geht es ja darum, dass ich auf einer rechtlichen Ebene die Frage nach personaler Identität kläre. Das finde ich übrigens ganz spannend mit den Zombies, weil das ist ja ganz selten, dass sie Zombies wieder zurückverwandeln. Das ist ja ganz deppert.
Der Film heißt übrigens The Cured.
Das ist, finde ich, das ist ja an sich schon dilematisch. Ich kenne das nur, in Österreich ist es oft so, dass man sagt, wenn man ab 10 Bier quasi ist entschuldigt, das ist auch so ein ähnlicher Fall vielleicht, wenn man sie dann nach der Zombifizierung wieder zurückverwandelt. Das ist, aber das ist die rechtliche Ebene, oder? Dass ich wirklich sage, inwiefern bist du nur du, Frage nach personaler Identität. Zweite Ebene ist, und das ist natürlich für mich so die mich beschäftigt, das ist die psychologische Ebene. Das ist jetzt gerade bei Jekyll und Hyde ist das super sichtbar. Also man sagt, Hyde verkörpert den, C.G. Jung nennt es den Schatten, also der verkörpert alle Eigenschaften, die der Hyde nicht leben kann. Also die der Jekyll in seinem Leben nicht leben kann. Der Jekyll, das ist ja eigentlich gar nicht, der ist noch gar nicht so alt, aber der hat so dieses, ich nenne das Old Man Syndrome. Der tut schon alles, war sein Leben schon vorbei. Also der sitzt nur daheim und tut studieren und der macht eigentlich nichts sonst. Also der hat in Wirklichkeit, der lebt ein sehr biederes, sehr langweiliges Leben. Und du hast auch, also es ist natürlich im 19. Jahrhundert, hat man es nicht so aussprechen können. Es gibt sehr viele Deutungen, die in Richtung Homosexualität gehen. Nur ein Beispiel, der Hyde kommt immer durch die Hintertür. Also im Englischen heißt es dann, Hyde always comes through the back door. Also den Subtext muss ich euch da jetzt nicht nur erklären. Das ist relativ eindeutig, da gibt es ein paar so Cues. Also das ist schon ziemlich on the nose eigentlich, gar für diese Zeit. Aber er spricht dann immer wieder von, ja, Gelüsten, von Bedürfnissen, die ihn in seiner Jugend beschäftigt haben, die er aber einfach abgelegt hat, damit er eben sein super fades Gentleman, Victorian Gentleman leben kann. Und Hyde verkörpert eben alle diese Eigenschaften. Und du hast natürlich eben auch dieses Haus mit dieser Tür nach vorn. Da geht der Jekyll immer raus, der Brave, und bei der Hintertür raus geht dann der Hyde raus und der macht dann eben sein Ding. Leid umbringen und was war denn sonst noch? Also im 19. Jahrhundert ist ja Homosexualität schlimmer als Leid umbringen noch gewesen. Das weiß man dann jetzt nicht. Aber der bringt auf jeden Fall bei Leid um, der führt sich auf jeden Fall dann arg auf und lebt sozusagen all das, was Jekyll nicht leben kann. Und das ist ganz spannend natürlich auch. Das ist also diese Logik des Schattens. Was ich nicht leben kann, wird meistens gefährlich. Wenn der Jekyll jetzt gesagt hat, ja, was denn, manchmal reißt's mich halt ein wenig. Ja, das hätte man sicher, hätte er jetzt nicht, müsste da nicht ständig da Leute auf der Straße anfeilen oder was. Also das ist natürlich auch was da schön dargestellt wird, aber das ist natürlich sozusagen die Psychologik da dahinter. Auch wenn es darum geht, eben inwiefern bin ich verantwortlich, inwiefern bin ich nicht verantwortlich. Und dann eben die dritte Ebene, und das haben wir natürlich in Geschichten immer sehr eindeutig, da sind die Geschichten wahrscheinlich dankbar, da würde auch der Jurist wieder sagen, ja, warum kann das nicht immer so sein wie bei Jekyll und Hyde? Da haut er sich aus ein Serum rein. Also da gibt's sozusagen, ich probiere mich mal als Advocatus, also der war eindeutig intoxicated, der war eindeutig, also der hat eindeutig, ich meine, hat er sich selbst so abgereicht, also da wird eh schon wieder kompliziert, das hat er sich ja selbst zusammenmixt, den Drink, aber der war eindeutig sozusagen da einer Substanz ausgesetzt, die das in ihm ausgelöst hat. Und das ist natürlich dann immer diese Action-Ebene, die sozusagen, die in jeder gescheiten Geschichte braucht. Da kann ich nicht einfach nur sagen, ja, da hat er sich halt verwandelt, sondern da wird er vorher vor einem Wolf bissen und so weiter. Oder er kriegt irgendeine Substanz verabreicht. Das macht natürlich dann die Frage nach Verantwortung oft noch leichter. Zum Beispiel beim Werwolf, wo man sagt, ja, es ist blöd natürlich, wenn du jetzt im Wald, gestern in der Nacht im Wald spazieren, wirst du vor einem Werwolf bissen, ist natürlich blöd. Aber das ist natürlich was, wo die Verantwortlichkeit dann natürlich schon in Frage zu stellen ist, weil ist ja deppert, ne, sozusagen. Aber das ist dann so diese drei Ebenen, glaube ich, die da für mich irgendwie so mitschwingen. Und da, ja, finde ich immer besonders spannend natürlich dieses Psychologische, dass man immer sagt, dieses Verhalten, gerade wenn ich beim Verhalten sage, das war gar nicht ich. Ich meine, beim Zombie ist es wahrscheinlich wirklich deppert, ja. Aber das kennt man ja zum Beispiel dann geht er wieder saufen, ja. Und dann am nächsten Tag bringt er wieder die Blumen und sagt, ja, das habe ich ja gar nicht so gemeint und Ding und so weiter. Solche Sachen, wenn ich sage, das war gar nicht ich, das war ein anderer, das ist natürlich psychologisch immer ganz spannend. Also der andere ist in uns sozusagen, es ist so was, was gerade in der 19. Jahrhundert Gothic sozusagen sehr oft dann die Konklusio ist, wenn sowas vorkommt.
Ja, wobei das auch sehr interessant ist, manchmal, wie soll ich sagen, weißt du auch im Recht gewisse Mechanismen hast. Wie zum Beispiel jetzt der Vorsatz. Also was wollte er und was hat er sich bei gedacht? Also die subjektive Tatebene. Und das ist schon manchmal ausschlaggebend. Also man hat das manchmal, dass, was ich zum Beispiel bei der gefährlichen Drohung. Bei der gefährlichen Drohung ist es so, wenn das offensichtlich ist, dass der so zornig war, dass er keinen Tatplan gehabt haben kann, dann ist er nicht schuld, dann ist er freizusprechen.
Ah, das ist spannend. Gibt es da auch so objektive Prozesse, um das dann, also wie kann ich das feststellen? Oder muss ich mich darauf verlassen, wenn er sagt, ja, da war ich halt im Moment, da war ich jetzt gar nicht so sauer, da war ich jetzt heiß, habe ich ihn umgebracht. Und dann sagt man, passt, darfst heim.
Ja, in die Richtung, sagen wir es einmal.
Ja.
Es ist ein bisschen komplizierter, ja. Weil, also umbringen so ist es, wenn ohne, weil das ist dann eher schon Totschlag, aber tatsächlich, es gibt es beim Totschlag auch. Also wenn es da, das heißt, im Lehrbuch heißt immer der Dammbruch der Sittlichkeit. Also quasi, wenn wer auszuckt, dann ist er zu bestrafen, aber weniger. Ja. Und bei der gefährlichen Drohung kann es eben bis zu Freispruch gehen. Nur bei der gefährlichen Drohung hast du üblicherweise keine Körperverletzung dabei. Aber das
ist spannend.
Schon Fälle durchgebracht. Nein, Affekt, also die affektionalen Handlungen, das geht mehr in Richtung eben Totschlag und so weiter. Aber Affekthandlungen, das klingt immer recht gut in Filme und Bücher und Medien, aber ist ganz, ganz schwierig, ganz schwierig.
Es ist natürlich auch spannend, gell? Also das ist da was, wo sozusagen, wo man zwei Logiken anwenden kann. Wenn ich die Psychologik anwende, dann bin ich natürlich da, dass ich sage, der kann ja gar nichts dafür, es steckt in jedem von uns steckt eine andere Seite und die kann sich durchschlagen. E.T.A. Hoffmann hat das so schön gemacht, der war ja Jurist und Horrorgeschichtenschreiber, der hat ja sehr viele Protagonisten immer, die dann ja sozusagen durch Traumen so reguliert sind, dass sie gar nicht anders kennen. Ja, dann hat Daniel zum Beispiel im Sandmann, der erlebt als Kind ganz was Schlimmes, man weiß nicht genau, was passiert, es ist so ein chiffrierter Missbrauch, da kommt so ein alter, grauslicher Typ mit so behaarten Händen, der Coppelius, und schraubt ihn auseinander. Ja, und schraubt das Kind auseinander. Also wir wissen nicht genau, was passiert, was Schlimmes. Und er hat dann oft so einen Film, wo er dann da bockt er seine Frau und will es beim Turm abhauen und sagt dazu, jetzt schraube die da auseinander. Also er wird zum Püppchen gemacht und dann macht er immer wieder andere zum Püppchen. Da reißt es immer wieder her. Das ist so eine traumatologische Logik, wo ich sagen kann, ja, da ist ein Arm, ist depper gelaufen, kann nichts dafür. Ähnlich wie der Werwolf. Und Hoffmann, also hat immer wieder so Protagonisten gebracht, wo er genau diese Logik auch betont hat, also wo er gesagt hat, schauen wir doch so hin, dass wir verstehen, was da passiert. Andererseits als Jurist hat er immer gesagt, naja, aber wenn der jetzt seine Frau erschlagen hat, da gibt es einen berühmten Fall, der hat seine Frau hergehauen und der hat sich nachher nichts mehr erinnern können, dann müsste man eigentlich jetzt weg da, weil sonst macht er es uns noch einmal. Ja? Also das sind sozusagen ja, also das eine ist eben so ein spekulativer Raum, gell? Wo ich sage, ich kann Verständnis schaffen. Das andere ist natürlich ein Raum, wo ich ganz andere Verantwortung habe, weil dann bringt er die nächste Frau, findet er sie wieder eine, bringt er sie noch um und dann hängst du auch mit drinnen sozusagen. Also das ist ja auch ganz spannend, gell, dass ich sage, da muss ich natürlich auch ganz andere Erwägungen einfach mit einbeziehen, je nachdem, durch welchen Raum ich da navigiere. Finde ich ganz spannend. Beim Werwolf ist es ja auch immer so, beim Werwolf-Film, also kennt ihr das klassische Werwolf-Ende? Der Werwolf stirbt. Und am Ende kommt der Mann wieder zurück und oft passt es irgendwie auch dann, dass er stirbt für den Betroffenen selbst. Das ist auch so immer so eine Art Notschlachtung sozusagen. Also der Werwolf kann nicht, der darf nicht weiterleben, weil der reißt halt ständig unschuldige Leid. Der kann jetzt nicht zurück. Die Grenze ist sozusagen überschritten. Aber gleichzeitig sieht man dann am Ende, siehst du nicht den Wolf, sondern du siehst den Mann und sagst, ja, er war ja lieber, er hat alles gegeben. Aber das, also der muss am Ende natürlich abtreten. Ja, den kannst du jetzt nicht weiter da umeinander rennen lassen. Jetzt. Sonst ist die Geschichte nicht gut ausgegangen. Ja.
Das ist ja das Schwierige in der Strafverteidigung manchmal. Das kann ich aus dem Nähkästchen plaudern. Weil, also ich bin schon draufgekommen, es hat ja jeder einen Trigger. Und das hinterfrage ich auch. Sag ich immer, also was war ihr Trigger? Also zum Beispiel, wenn ich einen habe, der sagt, warum haben Sie Suchtmittelmissbrauch? Ja, und die meisten Leute, die was verkaufen, haben einfach auch selber einen. Dann sage ich immer, okay, was war bei Ihnen der Auslöser? Wo haben Sie angefangen? Also ja, Sie haben vielleicht in der Jugend probiert. Okay, aber was war dann der Auslöser? Und meistens haben wir ein traumatisches Erlebnis irgendwo. Also wichtige Bezugsperson ist nicht mehr da. Das ist das eine. Und das andere, was wir zum Beispiel haben, wie du das jetzt gesagt hast mit dem Werwolf, man hat hier und da schon diese Geschichte, das kommt auch aus dem Fernsehen und so, naja, dann sage ich halt, ich kann mich nicht erinnern, ich bin unzurechnungsfähig, ich kann mich auf unzurechnungsfähig machen. Und dann sage ich immer, ja, wenn es gern ist, Linzer Arkham Asylum von innen sehen, wo ich ihn dann gern, ja. Aber das ist ein bisschen eine hasse Geschichte. Das ist ein bisschen eine hasse Geschichte, weil das kann schnell blöd werden, ja. Weil dann ist man, also ich sage immer, Justiz anstatt Hof, das ist einmal aus. Weil da hat man die Strafe abgesessen. Aber das andere, das ist eine letztlich medizinische Unterbringung. Und das kann relativ lang dauern. Also das ist was, eine ganz gefährliche Geschichte. Und das ist ja bei uns im Prinzip das Analoge, dass man gesetzlich ja Leute entfernen kann aus der Gesellschaft, wenn man sagt, die waren zwar nicht zurechnungsfähig, weil Psychosen in dem Fall, also Werwölfe haben wir relativ selten, aber habe ich schon nachgefragt, aber Psychosen, aber wenn der oder die so gefährlich ist, dann muss man sagen, okay, passt, der wird zur Sicherheit aller verwahrt. Und dann sind wir eben in dieser sogenannten Unterbringung. Und das ist spannend. Und da, damit sozusagen schließen wir fast ein wenig den Kreis, da trifft nämlich auch ein bisschen dann ganz stark die Psychologie oder Psychiatrie in dem Fall, weil wir da immer psychiatrische Gutachter brauchen, forensische Psychiatrie ist das, sozusagen auf das Recht. Also das ist das, wo sich das Ganze dann wieder überschneidet, wo man uns aber auch sehr stark in Grenzen bewegt.
Ah, das finde ich großartig. Das war zuerst geil, dass man sagt, eben, dass es da wirklich einen eigenen Raum gibt, in dem man das sozusagen jenseits auch von der Frage nach Schuld und Verantwortlichkeit trotzdem klären kann, indem man die Personen halt, ja, zumindest nicht mehr in die Gesellschaft lässt, wenn man sagt, die sind vielleicht gefährlich. Also finde ich schön sozusagen diese zwei Räume, geil, dass man sagt, der juristische Raum und sozusagen dieser fiktionale, spekulative Raum da wirklich auch in so einer räumlichen Trennung eigentlich nur einmal schön aufgedröselt, finde ich großartig.
Wie passt für die Horror, Psychologie und vor allem Recht eigentlich zusammen? Was würdest du sagen?
Voll spannende Frage, finde ich voll gut. Da sind wir vielleicht eh bei der Purge wieder gut daheim. Ganz kurz vielleicht zur Erklärung, da haben wir eine dystopische Dystopie, würde ich schon sagen, ist so eine Dystopie, Amerika in der Zukunft, und da kommt so, also die Republikaner sind nicht mehr scharf genug, da kommen so ganz, also so, vielleicht da, wenn die Republikaner so weitermachen, in 10 Jahren sind sie da, die New Founding Fathers nennen sie die da, das ist so ganz ein Hardliner, wie sagt man denn, weiß, elitär und Waffen und gewaltliebend, kommen da an die Macht und die machen dann auch so eine Maßnahme. Eigentlich ist ähnlicher Plot wie bei Battle Royale. Einmal im Jahr gibt es einen Tag, da darf jeder jeden umbringen, da darf jeder alles machen. Und da hat man natürlich, ein Aspekt ist natürlich diese rechtliche Umstellung sozusagen, diese Entregelung, die sagt, das darfst du jetzt, du wirst nicht bestraft, da droht dort auf der Ebene keine Gefahr. Aber da, glaube ich, haben wir ganz schön drinnen in jedem Teil eigentlich dieses, wie geht das weiter oder was macht diese Entregelung auch mit den Menschen, wie geht die in den Mensch über sozusagen. Also inwiefern rekonfiguriert das auch, wie Menschen über sich, über die Welt denken und dann darin handeln. Du hast immer wieder die Leute, die dann sagen, naja, ich muss ja da mitmachen, ich würde da mitmachen, weil dann bin ich ein guter Staatsbürger. Also als Staatsbürger habe ich mein Recht auf das Purgen auszuüben, und das finde ich ein ganz spannender Aspekt, weil das geht ja übers Rechtliche hinaus sozusagen. Also das ist schon wieder dann so moralisch aufgeladen, und ich glaube, das hat man ja oft, dass das Recht dann trotzdem auch in einer anderen Ebene so einsickert, wo ich sage, das Gedurfte ist auch das Gesollte. Das haben ja wir zum Beispiel auch heute, wenn wir über, weiß ich nicht, Klimawandel und so weiter nachdenken, wo man sagt, ja, dass man diese Idee haben, dass man sagt, ein Umweltverbrechen, das ist ganz was Schlimmes, weil da sterben wir alle, das ist, glaube ich, für viele immer noch schwer zu denken. Wobei hingegen, und das ist ja nichts Natürliches, das haben wir uns halt so angewohnt, wenn jetzt wer ein Brot stützt beim Spar, da wissen wir, das ist was Schlimmes, sozusagen, ja. Weil das natürlich ganz viel klarer zu fassen ist, aber viel klarer reguliert ist. Aber das ist natürlich sowas, glaube ich, wo Recht natürlich auch jetzt in Fachsprache ins Subjekt immer reingeht, weil es natürlich eben nicht auf der rechtlichen Ebene nur bleibt. Das ist nicht nur, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist, sondern das ist natürlich was immer auf einer anderen Ebene, glaube ich, in das einwirkt, wie wir Welt bewerten. Und gerade Recht, also gerade bei Recht sehe ich die Geschichte, dass Recht oft so uns als was Natürliches fast entgegentritt. Also das Gesetz ist auch bei mir so, das hinterfrage ich jetzt meistens gar nicht. ich hinterfrage, was in der Österreich-Zeitung steht zum Beispiel. Das haben wir in der Schule so gelernt, aber wo ich sage, ja, Gesetze, gerade wenn es um Sachen wie Mord und so weiter geht, was auch, also das ist ein super Gesetz, das würde ich auch auf jeden Fall so beibehalten, dass man keinen umbringen darf, aber das sind natürlich Sachen, wo ich sage, Recht, glaube ich, ist auch was, und das ist einerseits das Gute sozusagen, weil dadurch ist es natürlich leicht, dass ich mich dran halte, aber andererseits vielleicht auch ein bisschen das Gefährliche, dass ich sage, wenn wer sagt, das steht aber so in der Verfassung oder das ist so unser Gesetz, dass dann, glaube ich, das auf einer Ebene ist, wo ich das sehr natürlich hinnehme, wo ich selten dahinter steige. Das ist aber so mein Gefühl, sozusagen. Ja.
Das ist ein guter Punkt, Recht und Moral. Wir haben einmal einen Auftritt gehabt mit den Lawbusters bei, also in Steyr einmal, und da habe ich dann auch sehr lang über das geredet. So, es gibt in Star Trek auch das Kobayashi Maru Manöver, wo es auch um das geht, rette ich quasi die Besatzung von einem Raumschiff, aber die sind in einer neutralen Zone, und wenn ich da reinfliege, dann fange ich mal einen Krieg an mit den Klingonen, sozusagen. Also es ist auch wieder das so ein bisschen Recht, Moral, das haben wir beim Trolle-Problem, wo wir vorher waren, und ich habe das dann so weitergesponnen mit dem, ich habe das jetzt spannend gefunden, dass du gesagt hast, also Umweltverbrechen ist nur schwer zu begreifen für Leute, weil sie da wahrscheinlich nicht, also jetzt bald dann schon, aber Leute in die 70er Jahre haben sie das nicht empathisch nicht vorstellen können, dass Leute in die 2030er dann sauren Regen haben werden und das 14 Wochen am Stück über 30 Grad hat und dann Leute sterben. Weil es zu heiß ist einfach, vor allem vulnerable Gruppen wie junge und alte Menschen. Das ist schwer zu begreifen. Ich habe es umgekehrt aber auch gesehen, mit dem, wenn sie dann wer auf Straßen klebt, um aufzurütteln und halt auf eine sehr polemische Art und Weise gewisse Tatsachen einfach auf den Tisch zu bringen, sozusagen, da war es ganz schnell ganz klar, dass das überhaupt nicht geht, sozusagen, und dass das Verbrecher sind und Klimakaoten und solche Sachen. Das ist eben diese Gratwanderung zwischen dem Gedurften und dem Gesollten, nämlich was gibt die Gesellschaft vor, ist moralisch richtig. Das kann sich ganz schnell verändern, weil es da keine Richtlinien gibt, keine Regeln sozusagen. Das ist einfach, wie sich die Gesellschaft entwickelt. Das ist auch von Kulturkreis zu Kulturkreis anders. Wenn man jetzt nach Thailand fliegt, ist ein großes Problem, wenn es dir in der Öffentlichkeit handhältst und busselst. Auch heterosexuelle Beziehungen sozusagen. Und das ist halt bei uns, ja, da wird niemand irgendwie danach krähen, wenn es sich wer ein Bussel gibt. Hoffentlich mittlerweile auch nicht mehr, wenn zwei Männer sich ein Bussel geben würden oder zwei Frauen oder welche Geschlechter dann auch immer. Das macht die Moral eben, da gibt es ja diesen ganz schönen Spruch von Bertolt Brecht, erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Umgekehrt, erst kommt die Moral, dann kommt das Fressen. Oder die Moral ist die Hure der Gesellschaft.
Gibt es da nicht auch noch einen, wo er sagt, die Reichen können sich Moral leisten, weil die haben ja schon gegessen?
Genau, ja genau, um das geht's ja, genau. Genau das ist es. Ja, da kann man so, es kommt zuerst, zuerst muss man satt sein, dann kann man sich Gedanken machen über das, was ist okay und was nicht. Und deswegen finde ich das Recht als Institution wieder sehr wichtig, weil auch wenn es jetzt vielleicht manchmal, wie hast du gesagt, gefährlich ist, weil es so natürlich hinnehme, ist es aber trotzdem was, es gibt, das Recht muss sich an Regeln halten. Und es entsteht nicht einfach so und es kann sich nicht wandeln einfach so, sondern es wird hoffentlich immer aufgrund der Basisregeln weiterentwickelt. Es gibt sehr strenge Regeln, wer darf Gesetze machen, wie entstehen die Gesetze, wo muss es ratifiziert sein, es muss niedergeschrieben sein, etc. Das ist das, was mir dann wieder eine gewisse Sicherheit gibt. Die Gesetze werden immer schlechter aus meiner sehr überblicksartigen Einschätzung, sind vor allem so Anlassgesetzgebung. Wenn irgendwas in der Österreich-Zeitung, wie du vorher gesagt hast, oft genug steht, gibt es plötzlich ein Gesetz oder eine Verordnung oder sowas, die halt wirklich nur wegen dieses Anlasses plötzlich da ist, obwohl es eigentlich so ist, dass das eh geregelt ist. Ein kurzes Beispiel ist jetzt die Kühe auf der Alm. Gibt es jetzt einen eigenen Schadenersatzparagrafen beziehungsweise einen Absatz in einem Paragrafen, der das eigentlich schon aus meiner Sicht völlig regelt. Ja, Paragraph 1320 ABGB ist das schon drinnen. Tierhüter, Tierhalter. Wer haftet, das ist fertig geregelt. Ja. Aber weil so viele Touristen einfach nicht checken, dass Kühe keine Streicheltiere sind und das oft genug in einer Zeitung war, gibt es plötzlich jetzt einen zusätzlichen Teil im Gesetz, wo eben drinnen steht, Kühe darf man nicht streicheln. Und wer da so, die Richtung jetzt einmal, ja, das ist jetzt, es ist kein Strafgesetz, es ist eine zivilrechtliche Bestimmung. Aber das finde ich wieder, das ist völlig überflüssig. Deswegen, Gesetze werden nicht unbedingt besser. Ich bin in letzter Zeit ein großer Fan vom ABGB, weil ich mich wieder ein bisschen so mit Schadenersatz beschäftige und es sind echt in so wenig Paragraphen so umfassend die Sachen geregelt, wie Schadenersatz funktioniert in Österreich. Es ist elegant. Es ist nicht der Vorschlaghammer, es ist der Degen. Es ist ein Skalpell schon fast von der Eleganz her. Das finde ich so schön. Und das muss man auch, also das kann man, glaube ich, gar nicht richtig schätzen, wenn man nicht das Ganze sich wirklich intensiv damit beschäftigt hat, so wie du halt auch schon mehrere Autoren genannt hast, wo man sich auch sehr intensiv mit denen beschäftigen muss, dass man überhaupt einmal vielleicht einen Bruchteil von denen versteht, was die überhaupt sich da wirklich Gedanken gemacht haben, was die sagen wollten. Spannend.
Wobei da, finde ich, passt die Brücke sehr gut, weil ich, muss ich leider sagen, ein bisschen auf die Zeit schauen muss, damit wir nicht gleich die Überlänge zusammenkriegen, obwohl ich es super spannend finde und man ich da ewig auch diskutieren könnte. Aber vielleicht, das ist jetzt so allgemein, aber natürlich primär an unseren Gast, an Dr. Horer, was sind aus deiner Sicht so Herausforderungen, wenn man Wissen kommuniziert? Wenn du jetzt sagst, Germanist und Horror, das ist jetzt nicht unbedingt Oldschool-Germanistik, so wie ich das als Laie verstehe. Genauso versuchen wir das, die Lawbusters jetzt nicht Oldschool-Recht zu machen. Und ich glaube, dass das für Irritationen sorgt. Was hast du da für Erfahrungen? Das ist auch in Bezug auf deinen Podcast. Was sind deine Herausforderungen, wenn du Wissen kommunizierst?
Also ich finde das großartig. Also ihr macht einen Podcast zum Thema Recht, aber ihr macht das vielleicht nicht euren, ihr müsst das nicht euren Recht machen. Gerade nicht mit der Art, die ihr kommuniziert. Also ich glaube, gerade was so Kommunikation betrifft, sind wir wirklich gerade in so einem Wandel drinnen, habe ich das Gefühl. Und also ich muss sagen, die österreichischen Unis, zumindest was ich sehe, sind da oft nur ein wenig hinten. Also ich glaube, es gibt da dieses Bild vom Wissenschaftler, der sich halt alleine in seine Bücheln vergrabt. Das ist vielleicht bei den Geisteswissenschaftlern vor allem so, weil wir ja auch wir haben ja keinen Use Case. Also bei euch ist, wenn der Anwalt dann vor Gericht geht und da verliert er 100 Fälle von 100, dann kann man sagen, ja, da passt was nicht. Aber ein Philosoph kann ja, da gibt's sowas nicht. Da gibt's keine Prüfung sozusagen. Also der stört sich halt dann vier und keiner versteht ihn und dann, das ist so eine Marketingtechnik, ja. Da schreibe ich irgendwo ganz viel kompliziertes Zeug drauf, das keiner versteht. Und dann denke ich mir, ah, das ist safe. Da hat sich wer was überlegt. Das liest dann keiner. Und dann, also, Philosoph gehst für, redst was, keiner kennt sich aus, denkt sich jeder, ah, der ist wahrscheinlich, der hat's wahrscheinlich mega drauf. Sozusagen. Also, es gibt, ja,
das ist halt so eine Wissenschaft. Nennt man das Doktorismus.
Da plaudern wir jetzt vielleicht so intern aus, das ist vielleicht generell so ein Wissenschaftstrick. Im Notfall sagt man was, was keiner versteht und dann, zumindest wenn man schon einen gewissen Status für sich aufgebaut hat, ich würde sagen, ab dem Mastertitel kann das aufgehen, geht's dann glauben alle, ah, der ist wahrscheinlich gescheiter als ich jetzt, sonst würde ich das ja verstehen. Das ist halt so ein Trick. Aber ich glaube, das ist auch mit so einem Bild von Wissenschaften verbunden, mit so einem alten, in dem Wissenschaft so was ganz Hermetisches irgendwie ist, also nur für so einen bestimmten Zirkel von Menschen geeignet ist, also wo Wissenschaft sozusagen, wo man auch noch dieses Bild hat, so vom Wissenschaftler, der da in seiner eigenen Sache sozusagen so dahin tut, während in Amerika Wissenschaft ja oft auch schon so, das ist natürlich auch problematisch, weil damit ergeben sich natürlich andere Anfälligkeiten wieder, sehr mit darauf basiert, ob sie das gut kommunizieren lässt. Also ob ich das sozusagen einfach eben über die Wissenschaft hinaus Menschen bewegen kann, Menschen gewinnen kann und einfach ja das auch so kommunizieren kann natürlich, dass das eben möglich wird. Das ist ganz spannend. Also ich glaube, da sind wir gerade so ein bisschen in einem Wandel drinnen und bei mir ist jetzt so, also für mich ist jetzt eigentlich die große Herausforderung, da immer wieder zu navigieren zwischen den zwei Welten. Einerseits Podcast, der ja für mich super funktioniert, also wo ich sage, da kann ich mich total ausleben und da lebe ich auch meine Vision von Wissenschaftskommunikation und trotzdem dann oft wieder diese Uni-Welt, auf der ich jetzt durchs Doktorat gerade noch bin, wo ganz andere Ideale natürlich noch gelten von Wissenschaft. Die kann ich eine Geschichte noch vielleicht dazu erzählen. Ich habe mich letztens beworben um ein Abschlussstipendium, weil damit ich mein Diss halt irgendwie in Ruhe abschließen kann. Das wäre so meine Idee gewesen dazu. Habe ich nicht gekriegt, habe ich angerufen, weil ich glaube ja, also ich fühle mich ja sehr förderwürdig, ich finde mich ja super, habe mir gedacht, das ist sicher ein Fehler. Habe ich angerufen und gesagt, ihr habt so einen Fehler gemacht da. Und dann habe ich so quasi unter der Hand habe ich so die Info gekriegt, da hat es in der Jury Widerspruch geben, weil ich einen Forschungspodcast habe. Also da haben die gesagt, der hat einen erfolgreichen Forschungspodcast, der kriegt von uns sicher nichts. Sozusagen, weil das jetzt an sich schon unwissenschaftlich ist, einen Podcast zu machen. Ja, und das ist natürlich eine spannende Geschichte und das ist, glaube ich, schon sehr was Österreichisches, wo wir, glaube ich, noch ein wenig hinten sind. Gleichzeitig merkt man aber, finde ich, an Projekte da ist wie Lawbusters, Dr. Horror, dass sie da was tut. Also ich glaube, das ist mit der nächsten Generation dann definitiv erledigt. Aber für mich grundsätzlich ist es spannend. Das ist für mich überhaupt, glaube ich, so das generelle Missverständnis, das oft wo herrscht. Es gibt immer diese Idee von Wissenschaftskommunikation. Dieses Kompositum und damit einhergeht meistens der Glauben, dass es sowas gibt wie Wissenschaft, die außerhalb ohne Kommunikation funktioniert. Aber tatsächlich ist jedes Wissen ja schon kommuniziert, sobald es auftaucht. Also wenn es nur ist, dass ich sage, ich habe eine Idee. Wir Geisteswissenschaftler, wir arbeiten ja nicht mit Methoden, wir nehmen uns vorher halt was ein, sozusagen. Das ist unsere Methode und da habe ich eine Idee, das ist ein Bild, das kann ein Satz sein und das ist aber dann, na, das ist ja schon mein Unbewusstes, das mit mir kommuniziert. Das muss sich in Sprache manifestieren, mit einer härteren Methode kann sich das Ergebnis in Daten manifestieren, aber es gibt kein Wissen, das nicht kommuniziert ist. Auf irgendeiner Art. Und Kommunikation macht natürlich auch mit dem Wissen was. Also es gibt da kein reines Wissen außerhalb von Kommunikation. Das ist fast schon ein bisschen Immanuel Kantisch da. Aber ihr wisst, was ich meine. Und da haben wir, glaube ich, ganz oft nur diesen Glauben drin stecken, dass es so da echte Wissenschaft gibt. Und das muss ist im besten Fall, kennt sich da gar keiner aus, nicht einmal der selber verzählt. Und dann gibt es Wissenschaftskommunikation, das ist so ein wenig für die Depperten. Das ist dann auch oft, merke ich in so Wissenschaftsveranstaltungen, wenn du so Wissenschaftsveranstaltungen hast, wo dann, da steht dann im Pressepapier ein breites Publikum ansprechen, da dann die dann oft so, als würden sie mit lauter fünfjährigen Kindern reden. Das fällt mir da auf. Und dieser Glaube, dass es da wirklich so einen Unterschied gibt, das ist, glaube ich, für mich was, also das da, glaube ich, oft dazu führt, dass es dann auch nicht gelingt. Ja, das ist eine Erfahrung, die ich mit Dr. Horror gemacht habe. Also je philosophischer das wird, je weiter das in die Tiefe geht, desto mehr habe ich das Gefühl, komme ich mit Leuten in Kontakt, desto mehr Leute resonieren damit, desto mehr passiert dann eigentlich. Und das ist aber dann nicht so, dass bei mir nur die Wissenschaftler sich melden. Also ich muss sagen, ich meine, Rechtsanwalt Lanzinger, muss ich sagen, da war ich schon, da habe ich mir gedacht, oho, sozusagen, aber ich habe ganz viel Leute, was du sagst, da meldet sich ein 16-Jähriger, der sagt, ja, ich schaue mir gerne Killerfilme an. Und das hat mir aber voll taugt, wie du da mit dem Sigmund Freud umeinander hast. Also, das ist wirklich was, glaube ich, ich weiß gar nicht, wo ich sage, die Herausforderung jetzt nicht, aber ich glaube, das ist so die Haltung, die mir ganz wichtig ist da. Und ich glaube, diese Haltung löst viele Herausforderungen, nämlich diese Herausforderung, dass ich glaube, das muss ich jetzt besonders kommunizieren. Ich glaube von ganzem Herzen dran, dass wenn ich schaffe, in wie einer Wissenschaftlichkeit klar zu sein, und wenn ich von Herzen auch sprich, weil das ist für mich ganz wichtig, dass ich sage, ein Wissen ohne Herz gibt's für mich auch nicht, dann wird das auch verstanden. Und das, also, damit es verstanden wird, braucht es die volle Substanz. Und nicht, das muss ich nicht deppert machen, da muss ich nichts weg da, sondern da muss ich alles einlegen, damit ich wirklich in eine Resonanz komme, damit ich wirklich verstanden werde. Das ist für mich eigentlich das, was dabei entscheidend ist.
Also ich finde, mit dieser Erklärung, dass Wissen quasi schon Kommunikation in sich birgt, können wir tatsächlich die erste Folge der vierten Staffel auf eine wunderschöne Art und Weise abschließen. Ich finde das sehr schön. Dieses Gespräch war jetzt wirklich super cool, sehr inspirierend. Und ich wünschte, wir wären in der zweiten Staffel, wo wir immer so 2,5 Stunden Folgen gemacht haben, wo wir jetzt noch gern 1,5 Stunden einfach weiterreden über Filme, über Horror, über diese wissenschaftlichen Ansätze, über das, dieses Dumbing Down von Dingen, das eigentlich überhaupt nicht notwendig ist, sozusagen. Vielen Dank dafür. Ich finde vor allem das, was du gesagt hast, übers Herz, über das, dass man wirklich all in gehen muss, sozusagen, um etwas zu kommunizieren, dass es ankommt, finde ich, ist das, also besser könnten wir diese Folge nicht abschließen. Ich bedanke mich beim Dr. Drachentöter. Vielen Dank für deine technische Unterstützung. Lieber Rechtsanwalt Michael Lanzinger, so wie es da auch steht, in unserem Eyes-On-Gruppenchat. Danke für deine Fragen, für deine Einwürfe und für deine Expertise in rechtlicher Hinsicht, wo ja einiges dir nachstehe. Und natürlich, Stefan, danke, dass du dir die Zeit genommen hast am Abend, trotz Beziehung, für die du dich ja entschieden hast, nicht für YouTube. Und danke auch für deine vielen, vielen Inputs und deine Offenheit unseren Fragen gegenüber und deinen Geschichten. Danke für diese schönen 1,5 Stunden, die wir jetzt gehabt haben miteinander.
Sehr gern. Danke, hat total Spaß gemacht.
Super. Also, liebe Leute, Dr. Horror ist ein Podcast, den kann man hören. Der Weino auf Spotify, überall, wo es Podcasts gibt.
Genau. Und ihr könnt dann in den Shownotes, wenn der Max so lieb ist, findet ihr dann natürlich auch den Link, horcht gerne mal rein.
Den werde ich natürlich da reingeben. Und ganz wichtig ist, sobald es dann auf Vinyl gibt in Dr. Horror Podcast, werden wir das auch verlinken. Und dann kann man sich das Vintage-Style anhören. Also, vielen Dank. Die erste Folge der vierten Staffel ist im Kasten, wie man es schon sagen, wenn wir jetzt schon bei einem Vintage-Speak sind. Danke euch. Danke, liebe Lawlovers. Danke alle Hörerinnen und Hörer, dass ihr dabei wart. Und wir freuen uns auf die nächste Folge. Auf Wiederhören!